So, okay, schönen guten Morgen auch von meiner Seite euch allen. Also wie gesagt, ich bin der Markus Debner, habt ihr schon gehört. Ich bin zurzeit in Beatenberg auf einer Bibelschule. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist in der Nähe von Interlaken, bestimmt schon mal gehört. Und dort bin ich gerade Student im dritten Jahr. Leider ist jetzt danach schon vorbei. Ich wäre gerne noch länger geblieben. Es ist wirklich schön dort, mir gefällt es sehr gut. Ja, ursprünglich komme ich aus Deutschland, bin jetzt aber eben schon über zweieinhalb Jahre hier in der Schweiz, in Beatenberg, wo es mir, wie gesagt, sehr gut gefällt. Und über ein paar Ecken mit ein paar E-Mails hin und her ist es jetzt so gekommen, dass ich heute hier sein darf und mit euch gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen darf und wir dürfen gemeinsam reinschauen. Wie gesagt, es geht ums zweite Gebot. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, was wir heute machen können. Ich glaube, da seid ihr alle meiner Meinung, an diesem Sonntagmorgen in die Bibel zu schauen. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Ich lese einfach mal zu Beginn den Text, damit ihn jeder einfach mal im Ohr hat. Und starte einfach mal damit. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist mal der Text, das ist das zweite Gebot dieser 10 Gebote, die wir ja mehr oder weniger gut kennen, würde ich mal sagen. Aber ich starte mal mit einem Zitat von einem, der halt einfach die 10 Gebote kommentiert hat. Als ich mich bei der Predigt vorbereitet habe, habe ich da ein Buch gelesen. Und dann schreibt dann plötzlich einer, man kann es nicht vertuschen, die Frage nach dem zweiten Gebot ist eine evangelische Verlegenheit. Das sagt er, eine evangelische Verlegenheit. Das heißt also, ja, wenn man über dieses zweite Gebot nachdenkt, dann vielleicht kennt man es noch, kein Bildnis machen und so, hat man vielleicht so im Kopf. Aber wenn es dann an die Frage geht, ja, was sagt es uns heute noch, dann wird man plötzlich verlegen, so denke ich, dass er das ausdrücken wollte. Und man fragt sich, was verbirgt sich hinter diesem Gebot? Was sagt es uns denn? Wir hier in der Schweiz und allgemein im Westen, wir haben jetzt, keine Völker um uns herum, die irgendwie irgendwelche Götzen haben oder so Bildnisse von ihrem Gott gemacht haben, von denen wir uns das abgucken könnten und dass wir dann in der Gefahr stehen würden, andere irgendwelche Bilder anzubeten. Das macht heute eigentlich so gut wie niemand mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Vielleicht gibt es es noch. Bei uns ist die Gefahr eigentlich kaum da. Wer macht sich schon oder wer hat in seinem stillen Kämmerlein zu Hause, keine Ahnung, irgendein kleines Bild von irgendeinem kleinen Männchen und fällt davor nieder und betet es an? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich machen das die wenigsten, wahrscheinlich gar niemand. Und jetzt ist eben die Frage, ja, worum geht es denn hier? Was können wir denn daraus bitte ableiten für uns? Und die Frage ist, was fangen wir mit diesem zweiten Gebot an? Was will es uns sagen? Ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass der folgende Satz, den ich gleich vorlesen werde, nicht der Fall ist. Dieses Gebot kann von uns getrost ignoriert werden und ist gegenstandslos, also bedeutungslos für uns geworden. Weil wir ja eben nicht mehr in einer Umwelt leben, wo viele Götzen angebetet werden, wie es auch bei Israel der Fall war. Ich bin überzeugt, das ist nicht der Fall, dass das Gebot gar nichts mehr uns zu sagen hat. Dieses Gebot, wie auch alle übrigen 9 Gebote, davon bin ich fest überzeugt, sind Gottes ewiger Wille für uns. Alle Gebote, klar, mit manchen können wir mehr anfangen, mit den manchen vielleicht weniger, aber ich denke, die sind gültig. Und auch dieses Gebot. Aber die Frage ist, was sagt es uns heute noch? Und dieser Kommentator, der schreibt dann weiter, ich lese es einfach mal vor, wie er das geschrieben hat, wenn wir also auch keine goldenen Kälber mehr oder auch keine Baals-Heiligtümer verehren und auch keine komischen Statuen in einem Götzenwinkel unserer Wohnung anbeten, so bleibt dennoch auch für uns die Frage, was dieses Gebot nun sagen wolle. Je nachdem, bis in unsere Zeit hinein oder auch eine neue Bedeutung habe. Also eben, er fragt dann auch, was bedeutet es für uns? Hat es noch eine Bedeutung für uns heute? Und ich bin eben der Überzeugung davon, dass wir dass es auch uns heute was sagen will. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, bin ich auf tolle Dinge gestoßen, was dieses Gebot auch heute für uns zu sagen hat, und die möchte ich gern mit euch teilen. Ich starte einfach mal damit, dass ich nochmal dieses Gebot durchgehe, ein bisschen die Sätze erkläre, was ist hier genau gemeint. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, ich gehe es einfach mal durch, möchte dann aber nachher tiefer in dieses Gebot, in dieses, ja, was es heute sagen will, einsteigen. Also zunächst, wir lesen hier, Gott verbietet jegliche Bilder von ihm. Es ist gar nicht möglich, dass irgendwas, keine Ahnung, was wir hier am Himmel sehen, ein Vogel oder ein Tier aus dem Meer oder ein Tier vom Land oder irgendein sonstiges Geschöpf Gott abbilden kann. Das geht nicht. Dieser Gott ist viel zu groß. Gott will, dass wir keine Bilder und auch keine Gleichnisse machen, dass wir nichts irgendwie herstellen, ob es jetzt was Geschnitztes ist oder aus Gold oder ob es ein Bild ist, das wir selber gemalt haben. Gott will nicht, dass wir das machen und dann sagen, ja, das ist mein Gott. Das sollen wir lassen. So, jetzt ist mal interessant. Wir lesen ja das Gebot davor. Das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt sehen einige, oder ja, sehen das so, als wäre jetzt dieses zweite Gebot eigentlich dasselbe, nur einfach nochmal ausgeweitet oder näher erklärt. Aber ich denke, da ist mehr dahinter. Das erste Gebot sagt uns, wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Keine anderen Götter. Nur ihn sollen wir anbeten. Und ich denke, das zweite Gebot sagt uns eigentlich, wie wir diesen Gott anbeten sollen, nämlich ohne ein Bildnis, einfach ihn. Ich denke, es geht darum, dass, also einfach noch viel mehr, nämlich das Gebot will uns sagen, bete Gott an, wie er ist. So habe ich auch die Predigt eigentlich betitelt. Bete Gott an, so wie er ist und so wie er es verlangt. Und das kann manchmal hart werden, weil wir werden das nachher noch sehen. Die Israeliten, die haben dieses Gebot recht schnell gebrochen. Dazu kommen wir später noch. Was ich klar machen will, ist, ich denke, dass das Gebot eigentlich sagen will, wir sollen so Gott so anbeten, wie er ist. Eben ohne Bildnisse. Mehr dazu kommt noch. Einfach nur, um nochmal die Sätze in unseren Ohren zu haben. Wer dieses Bild macht, oder sich ein Bild von Gott macht, der packt ja in gewisser Weise seine eigenen Vorstellungen von Gott in dieses Bild. Und wir lesen hier, dass Gott an diesem Menschen oder auf diesen Menschen, ja, eifersüchtig diesem Menschen gegenüber ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch Gott oft als eifersüchtigen Gott vorstellt oder was ihr darüber denkt, wenn ihr lest, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wir sind ja auch teilweise eifersüchtig und das ist oft eine sündige Eifersucht, weil wir dem anderen etwas nicht gönnen. Aber ich glaube, bei Gott ist es anders. Ich habe mir das so vorgestellt oder diesen Vergleich gefunden. Gott ist in dem Sinn eifersüchtig, wie es zum Beispiel ein Ehemann ist, wenn er sieht, seine Frau geht mit einem Fremden ins Bett oder umgekehrt. Das ist gut, wenn der Mann dann eifersüchtig ist und wenn das ihn nicht einfach kalt lässt, wenn er sagt, ja, was soll's. Da ist es schon gut, wenn dieser Mann eifersüchtig ist und deswegen, also da stimmt ihr mir, glaube ich, alle zu. Und so ist eben Gott auch eifersüchtig, wenn wir, sage ich mal, dieses Bild haben von Gott und nicht mehr ihn anbeten, wie er ist, sondern irgendwie ein Bild. Und da ist Gott eifersüchtig. Er will sich nicht seine Ehre von so einem selbst angefertigten, keine Ahnung, holzgeschnitzten Ding oder so rauben lassen. Deswegen ist er eifersüchtig. Und wir lesen hier harte Sachen, nämlich, dass er zum Beispiel die Schuld derer heimsuchen wird, die sowas machen. Und nicht nur die Schuld derer, die das machen, sondern auch noch den Kindern und Kindeskindern. Das ist jetzt nochmal ein ganz spannendes und schwieriges Thema für sich. Sucht Gott wirklich die Schuld von den Eltern an Kindern heim? Und ich muss sagen, dass das für mich selber noch ein schwieriges Thema ist. Ich kann da jetzt nicht wirklich viel, wir hatten das tatsächlich vor kurzem im Unterricht und das war recht kompliziert. Also gibt es sowas wie eine Schuld, die weiter an anderen Leuten heimgesucht wird? Ich bin zum Schluss gekommen, es wird auf jeden Fall negative Auswirkungen haben. Wenn die Eltern von den Kindern sich ein Bildnis machen und das die ganze Zeit anbeten, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, weil die Kinder lernen das ja von den Eltern, dass die das eben auch machen. Und das wird dann weitergetragen in die nächsten Generationen und hat ganz schön negative Auswirkungen. Und er sagt dann eigentlich, dass die sowas machen, die ein Bild anbeten, das sind die Gott hassen. Das ist schon eine harte Aussage. Aber so hart, sage ich mal, ist auch teilweise Gottes Wort und Gottes Gebote. Derer, die mich hassen, an denen sucht dann Gott die Schuld heim. Aber, und da, das wird auch ein schöner Punkt, sage ich mal, in dieser Predigt sein, wir lesen dann in Vers 6 so diesen drastischen Vergleich. Gott ist aber auch gnädig denen gegenüber, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und spannend ist, er sucht die Schuld derer heim, die eben ihn nicht anbeten, wie er ist, nämlich in die dritte und vierte Generation. also so an ein paar Generationen weiter, aber er ist auf tausende Generationen hin gnädig. Also er ist so viel gnädiger, als er dann letztendlich eben auch eifersüchtig ist und die Schuld heimsucht. Also so seine Gnade ist hier so viel größer. Und das motiviert, dieses Gebot dann auch einzuhalten, nämlich Gott so anzubeten, wie er ist, weil er uns dann gnädig ist, bis auf tausende Generationen hin. Okay, das war einfach mal so ein bisschen dieses Gebot durchgegangen. Aber ich möchte tiefer einsteigen und jetzt die Frage stellen, was ist das Problem? Warum ist es so falsch, sich ein Bild von Gott zu machen? Wenn wir uns das mal überlegen, also die Gedanken habe ich mir gemacht, eigentlich wäre es doch gar nicht so schlecht, so ein Bild von Gott zu haben. Ich hätte dann irgendwas Fassbares vor mir, irgendwas, wo ich anschauen, anfassen könnte und das würde mir doch bei der Anbetung helfen vielleicht. Ich würde ja dann doch sagen, ich bete Gott dadurch an. Irgendwie kann es uns doch was helfen, irgendwas Plastisches vor sich zu haben. Aber Gott sagt nein. Und ich denke, es gibt Gründe oder gute Gründe, warum eben Gott sagt, nee, lasst es mit diesen Bildern. Und ich möchte heute Morgen drei Gründe nennen, warum es denn schlecht ist, sich ein Bild von Gott zu machen. Und ich fange mal mit dem ersten Grund an. Das ist ist jetzt nicht so kompliziert, aber es ist ein längerer Satz, ich lese einfach mal vor. Der erste Grund, warum Gott nicht will, dass wir ein Bildnis von ihm machen, ist, weil Gott seine Souveränität oder seine Herrschaft über seine Geschöpfe, also uns, ausüben möchte. So, das ist vielleicht zunächst nicht klar, was ich damit meine. Ich erkläre das jetzt anhand von 2. Mose 32. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte, da macht sich dann dieses Volk, das gerade noch einen Bund mit Gott geschlossen hat, macht sich ein Kalb und betet dieses goldene Kalb an. Wo man sich fragt, wie könnt ihr denn so schnell da abfallen von diesem Gebot und von diesem Gott? Und ich bin eben davon überzeugt, dass in diesem Vorfall mit diesem goldenen Kalb hat das Volk Israel dieses zweite Gebot gebrochen. Ich weiß, ich habe das dann so gelesen, manche streiten sich darüber, war es jetzt das erste Gebot oder das zweite. Ich denke, es war das zweite Gebot, weil wir lesen dort von Israel, die sagen, hey Aaron, also dieser hohe Priester, mach uns Götter, okay? Mach uns Götter. Dort steht jetzt im Hebräischen ein Wort, das heißt Elohim. Elohim bedeutet eben Götter, kann aber auch einfach nur für den einen wahren Gott stehen. Der eine wahre Gott ist so groß, dass er sich quasi Götter nennt, weil er einfach viel größer als alle anderen ist. Und ich glaube, dass sie das gemeint haben. Mach uns Götter, also mach uns Elohim. Und eigentlich wollten sie damit sagen, mach uns diesen Gott, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Weil spannend ist, wir lesen ja danach, Aaron macht ihnen einen Kalb. Er macht ihnen ja nicht verschiedene Kälber, sondern einen Kalb. Deswegen denke ich, sie wollten diesen Gott, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, den wollten sie jetzt plastisch vor sich haben, als ein Kalb. Und deswegen denke ich, haben sie gegen dieses zweite Gebot verstoßen. Und die Frage ist aber, ja, was ist jetzt das Problem? Oder warum wollten sie überhaupt dieses Kalb machen? Und ich denke, und ich finde es eigentlich ganz gut nachvollziehbar, das war so, der Mose war ja jetzt schon längere Zeit weg, 40 Tage. Sie haben nichts mehr von diesem Mose und dann auch nicht mehr von diesem Gott gehört. Aber sie wollten irgendwie doch diesen Gott anbeten. Sie wollten ihn erleben, so wie sie ihn erlebt haben mit dieser Feuersäule. Und das Meer hat sich gespalten. Sie haben so krasse Sachen erlebt. Und jetzt haben sie so eine Dürrezeit. Jetzt zeigt sich dieser Gott nicht mehr. Und jetzt wollen sie halt ein Kalb, einen Gott, den sie sehen können, den sie dann anbeten können, den sie vor sich haben. Und ich glaube, was sie eigentlich wollten, ist, diesen Gott zu kontrollieren. Jetzt ist er gerade nicht da, jetzt müssen wir uns ein Bild machen, weil, was machen wir, wenn er nicht da ist? So ist die Frage. Und sie wollen irgendwie Gott kontrollieren können, vor sich haben. Sie wollen ihn immer dann anbeten, wenn sie es halt gerade wollen oder ihn vor Augen haben und ihn feiern, so dann, wenn sie es halt wollen. Sie wollen ihn ständig vor sich haben, ihn ständig erleben. Und wenn er mal nicht da ist, dann wird es schwierig. So, und ich meine, dass das eben das Problem ist. Sie wollten diesen Gott kontrollieren. Aber dieser Gott lässt sich doch nicht kontrollieren. Dieser Gott ist doch der, der souverän über seine Menschen herrscht, über seine Geschöpfe, der die Menschen kontrolliert. Das ist andersrum. Und ich glaube eben, dass das Problem war. Und so ist es mir dann gekommen. Ich glaube, dass das auch bei mir oder bei uns heute auch ein Problem sein kann. Ist es nicht so, dass bei uns doch teilweise, wenn wir Gott irgendwie eine längere Zeit nicht erleben, dann zweifeln wir plötzlich, ob er überhaupt da ist. Eigentlich wollen wir immer, jeden Tag neu, ein gutes Gefühl haben mit Gott. Wir wollen ihn erleben, ihn spüren. Und die ganze Zeit. Und wenn mal eine Dürrezeit da ist, wird es schwierig. Und dann wollen wir Gott kontrollieren. Und natürlich, wir machen uns dann kein Bild. Aber ich weiß nicht, was wir dann machen. Wir versuchen dann vielleicht keine Ahnung, uns durch Lieder, also ich sage nicht, dass Lieder schlecht sind, aber durch Lieder, so, dass wir Gott wieder erleben. Ich denke, es ist gut, Lieder zu singen, aber wenn wir mal plötzlich nichts spüren, dann denke ich, dann soll dieser Gott auch noch unser Gott sein. Wir sollten uns kein Bild machen, dass dieser Gott immer gleich sein muss. Immer müssen wir ihn so in unserem Herzen spüren und immer müssen wir tolle Gefühle haben. Ich denke, das ist gut. Aber es gibt eben auch diese Dürrezeiten, durch die Gott uns eben auch führen will und durch die er uns dann aber später bestimmt auch was sagen will und durch die er uns dann später sich noch größer uns offenbaren will. Aber diese Zeiten, wo Gott eben mal nicht redet, wo wir ihn mal nicht so fühlen, wie wir es gern hätten, die gehören einfach dazu. Und wenn wir dann irgendwie anfangen, irgendwie, ja Gott, ich muss dich doch heute wieder erleben, dann denke ich, dann ist es ganz ähnlich, dass wir eben auch gegen dieses zweite Gebot verstoßen. Und ich denke eben, Gott, er will souverän über uns sein und er will, dass wir ihn auch anbeten, auch wenn es uns gerade mal schlecht geht, auch wenn wir ihn gerade nicht so toll spüren, auch durch Dürrezeiten, sagen, ja Gott, du bist da, auch wenn ich eben gerade dich nicht spüre oder dich nicht so erlebe, wie ich es gern hätte. Okay, ich denke aber, also das war jetzt mal ein erster Grund, Gott will seine Souveränität über uns ausüben und er will nicht, dass wir ihn irgendwie in ein Bild packen und selber kontrollieren. Das war der erste Grund. Ich denke, es gibt noch einen wichtigeren Grund. Der zweite Grund, und der ist eigentlich ganz offensichtlich, nämlich ein Bild von Gott zu machen, das ist das exklusive Recht von Gott allein. Nur er hat das Recht, von sich ein Bild zu machen. Oh, wenn wir ein Bild machen, das wird immer schlecht sein, sage ich mal. Es wird nie zu Gott passen. Das wäre so, wie wenn man zu mir sagen würde, ich bin einer, der jetzt nicht gut malen kann. Hey, mal mal das Porträt von Mona Lisa perfekt nach, ganz genau so, wie es ist. Ich würde sehr kläglich scheitern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht hat es gute Maler unter euch. Vielleicht würdet ihr es hinkriegen. Ich nicht. Ich würde einfach ja, sehr versagen. Und ich glaube, dass wir als Menschen genauso versagen, wenn wir irgendwie Gott in einem Bild darstellen wollen. Wir haben da gar keine Chance. Wie sollen wir denn den Gott, der das Meer spalten kann, in einem Bild darstellen? Kann das ein Kalb darstellen? Ich glaube nicht. Und dieser Gott, der so mächtig ist, der sogar Brot vom Himmel regnen lassen kann, kein Problem, der so mächtig ist, der alles geschaffen hat, den kriegen wir doch nicht in ein kleines Bild gepackt. Und jedes Bild, das wir machen würden, würde einfach scheitern und wäre nur kläglich und kärglich. Man kann Gott eben mit nichts in dieser Welt vergleichen. Mit keinem Baum, mit keinem Holz, mit keiner Holzstatue. Eben nur mit sich selbst. Deswegen sollen wir kein Bild von Gott machen. Aber wisst ihr, was wirklich wunderbar ist? Gott hat ein Bild selber von sich gemacht. Nämlich in seinem Sohn Jesus Christus. Da hat er dieses perfekte Bild von sich selber gemacht. Wir lesen zum Beispiel in Hebräer 1, Vers 3, dass Jesus Christus das perfekte Abbild von Gott ist. Wir können keine Bilder von Gott machen. Er macht selber. Er macht in seinem eigenen Sohn ein Bild von sich, das wir anschauen dürfen, das wir anbeten dürfen. Wir lesen in Johannes 14, Vers 9, da sagt Jesus, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, der sieht Gott. Jesus ist dieses perfekte Bild von Gott. Und nichts von uns, was wir irgendwie selber herstellen, würde an dieses perfekte Bild, an Christus selber ranreichen. Die Rolle, Bild Gottes zu sein, ist schon von Jesus eingenommen worden. Wie sollen wir dann irgendwie noch was herstellen? Und ich denke, dass wir also ja heutzutage trotzdem auch oft dieses Gebot verfehlen, wenn wir nämlich Gott irgendwie in irgendein Bild pressen. Wenn wir ein paar Gedanken über Gott haben und sagen, genau so und nicht anders ist Gott. Wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, das habe ich jetzt öfter mal gehört oder gelesen, dann sagen Leute, okay, Gott ist Vater von jedem einzelnen Menschen. Also egal, ob er jetzt Muslim ist, egal, ob er nicht an Christus glaubt, ob er Buddhist ist, jeder ist Kind Gottes. In gewisser Weise natürlich schon. Gott hat jeden Menschen geschaffen und er liebt jeden Menschen. Er ist jedem so gnädig gegenüber. Aber die an Christus glauben, nur die sind seine Söhne. Paulus schreibt im Galaterbrief, will er so einen deutlichen Punkt machen, wenn ihr an Christus glaubt, dann seid ihr die Söhne Gottes. Und das sind nur die Gläubigen. Und es ist einfach so, dass auch nachher nur Gläubige in den Himmel kommen. So leid es mir tut, so ist es nun mal. Es ist hart, das anderen Menschen zu sagen. Aber das müssen wir denen sagen. Und wenn dann, ja, keine Ahnung, Menschen anfangen zu sagen, ja, nee, Gott ist nur Liebe, dann ist es irgendwie so ein Bild, dann packen wir Gott in ein Bild, in das er aber nicht reinpasst. Gott hat diese Eigenschaften, die lesen wir so oft. Zorn, Gerechtigkeit. Eifersucht. Er erträgt es nicht, wenn Leute ihm die Ehre rauben. Und deswegen denke ich, also so geht es mir dann oft, wenn ich Gott in irgendein Bild packe, weil ich Gott nicht verstehen kann. Hey, wie kann er denn auch zornig und gerecht sein? Aber so ist er. Und ich denke, wir tun gut daran, ihn in der Schrift zu forschen. Wie ist dieser Gott? Weil sonst sind wir so schnell in der Gefahr, dass wir ein Bild von ihm machen, das nicht zu Gott passt und nicht über Gott stimmt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei uns an der Bibelschule könnte man auf die Idee kommen, ja nee, wir studieren doch die ganze Zeit Gottes Wort, wir machen uns doch kein schlechtes oder krummes Gottesbild. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr auch so, nee, ich suche ja Gott in der Schrift. Ich versuche ja zu wissen, herauszufinden, wie er ist. Ich mache mir kein Bild von Gott. So könnte man auf den Gedanken kommen, ich meine, der ist mir auch durch den Kopf geschossen, weil wir auf der Bibelschule ringen wir doch gerade darum, dass wir ein gutes Bild von Gott haben. Und dann habe ich einen Kommentar gelesen und der hat schon mir ordentlich zugesetzt, weil der hat dann schon noch mal gesagt, was eigentlich wirklich hinter diesem Gebot steckt, wie groß dieses Gebot eigentlich ist, was es eigentlich von uns fordert. Ich lese es einfach mal vor, ist schon interessant. Okay, der Kommentator hält erstmal fest, was Gott ist oder wie er ist, das wird in Ewigkeit kein Mensch ergründen. Also er sagt eigentlich erstmal, so wie er wirklich ist, das wird niemand wirklich herausfinden. Also niemand wird irgendwann dieses absolut perfekte Gottesbild haben. Gott wohnt in einem Licht, da niemand dazukommen kann. Das geht gar nicht eigentlich. Und mit den Mitteln von unserem Verstand, den Unendlichen ergründen zu wollen, das ist ein hoffnungsloses Unterfangen, das ist ja gar nicht möglich. Wir sind ja eigentlich viel zu beschränkt, so schreibt er. Das wäre, wenn wir versuchen wollen, diesen Gott wirklich zu ergründen, dann wäre es, wie wenn ein kleines Kind am Meeresrand sitzen würde und mit so einer kleinen Muschel versuchen würde, das Meer auszuschöpfen. So beschreibt der Kommentator. Das fand ich ein interessantes Bild. Er schreibt dann, oh armes Kind, dazu lebst du nicht lang genug? Dazu ist deine Muschel viel zu klein und wohin willst du das Meer denn tun? So, geht ja gar nicht. So, das war schon mal spannend und dann erklärt er weiter, ja, Gott ist unergründlich. Aber wir sollen doch wahre Aussagen über ihn machen. Wenn wir sagen, Gott ist Liebe, dann ist es doch richtig, das steht ja in der Bibel. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, ist es genauso richtig oder Gott ist Geist oder Gott ist heilig und so weiter. Aber dann fragt dieser Kommentator weiter, aber woran denken wir denn, wenn wir von Gottes Allmacht oder von seinem Geist oder von seiner Vaterliebe oder von seiner Heiligkeit reden? Was kommt uns da in den Sinn? Und dann schreibt er, ertappen wir uns nicht immer wieder dabei, dass wir all dies in bloß menschlichen Dimensionen denken. Also wenn wir von Gottes Heiligkeit reden, dann klar, dann müssen wir an irgendwas denken, aber das ist eben doch nur die menschliche Dimension. Unser Verstand reicht dazu nicht aus. Wenn wir uns Gottes Kraft vorstellen, dann sind wir gar nicht in der Lage dazu, es richtig zu ergründen. Und dann schreibt er, und doch müssten wir eigentlich in der Lage sein, unsere Vorstellungen von Gott bis ins Unendliche zu erweitern. Das ist ja gar nicht möglich, aber Gott ist ebenso unendlich groß. Und dann sagt er eben, nur dann wären sie eigentlich zutreffend, wenn wir unsere Vorstellungen bis ins Unendliche erweitern würden. Aber dann sagt er, wir endlichen Menschen, wir endlichen Wesen, also die beschränkt sind, wir sind einfach nicht fähig dazu. Und dann schreibt er, dass es immer wieder in der Christenheit Menschen gegeben hat, die der Christenheit zugerufen haben. Eigentlich ist jede positive Aussage, so richtig sie auch sein mag, immer noch unangemessen. Es gibt eigentlich, so schreibt er, nur eine Theologie oder eine Lehre über diesen Gott, die sagt, was Gott nicht ist. Und ihr letztes Wort über Gott müsste eigentlich das Schweigen sein. Und diese Worte sind schon heftig, ich habe drüber nachgedacht, aber ich dachte teilweise, also sie sind eigentlich schon zutreffend, weil eigentlich, wenn wir von Gott reden, dann übertreten wir letztendlich auch dieses Gebot. Auch wenn es richtig ist und wir sollen Gott anbeten und wir sollen über ihn reden. Aber wenn ich zum Beispiel predige über Gott, dann ist meine Predigt trotzdem am Ende unvollkommen. Es wird nie so sein, dass irgendein Mensch hier auf dieser Erde eine absolut perfekte Predigt halten wird. Wenn ich bete, auch dann, ich bete vielleicht richtige Worte, aber letztendlich ist es immer noch nicht groß genug, weil dieses zweite Gebot ruft mir immer zu, sobald ich eine Aussage über Gott mache. Ja, Gott ist so, wie du es gesagt hast, aber es ist unendlich mal viel mehr. So, und deswegen schreibt dann der Kommentator von Beispielen, zum Beispiel hat Beethoven immer, nachdem er ein Werk geschrieben hat, hat er über die ganze Seite geschrieben, also Beethoven war ja ein bekannter Musiker, hat er über die Seite geschrieben, schone den Sünder, weil er genau wusste, ja, dieses Lied, es will Gott ehren und trotzdem ist dieser Gott immer noch zu groß. Es geht gar nicht. Und dann schreibt auch zum Beispiel Franz von Assisi hat einen Sonnengesang geschrieben und er hat dann diesen Sonnengesang mit den Worten begonnen, kein Mensch ist würdig, von dir zu reden. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, der Punkt wird klar. Und auch Psalm 8, Vers 2 steht dann, besingen will ich deine Hoheit. Es ist ja auch richtig, von Gott zu singen, über den Himmel, mit dem Munde, und dann schreibt er, mit dem Munde des der Worte noch nicht mächtigen, ja, des Säuglings. Also er schreibt, wenn ich dich besinge, dann sind meine Worte eigentlich wie wenn ich noch ein Säugling wäre. Weil dieser Gott so groß ist. Und diese Worte zeigen uns, was hinter diesem zweiten Gebot alles steckt und dass wir es niemals einhalten können. Gott verlangt perfekten Gehorsam von uns, aber wir schaffen es nicht. Und deswegen brauchte es Jesus Christus, weil er der Einzige war, der immer, wenn er von Gott geredet hat, dann war es perfekt. Immer, wenn er ein Gebet gesprochen hat, dann hat er die perfekten, unendlichen Vorstellungen von Gott gehabt. Er hat diesen Gott durch und durch gekannt. Er hat als Einziger dieses und auch alle anderen Gebote eingehalten. Und deswegen finde ich es so schön, diese Gebote, sie fordern nicht nur Sachen von uns, sodass wir am Schluss frustriert sind, sondern sie zeigen uns, Christus hat aber dieses Gesetz für dich eingehalten. Und er hat es perfekt eingehalten. Und wir, wenn wir an ihn glauben, werden wir von Gott so angesehen, als hätten wir es auch perfekt eingehalten. Und das ist so schön. Und deswegen gebührt diesem Christus alle Ehre. Durch diesen Christus gehören wir zu diesen tausenden Generationen, wie es in Vers 6 hier heißt, dass Gott Gnade erweist an diesen Tausenden. Weil Christus dieses Gebot für uns eingehalten hat, erweist Gott uns seine Gnade und er sieht uns nicht als Übertreter an. Jetzt will ich noch ein Missverständnis ausschließen. Also jetzt soll man nicht auf die Idee kommen, ja, wenn ich nicht perfekt von Gott reden kann, beten kann, Lieder singen kann, dann lasse ich es halt. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich wollte zeigen, eigentlich ist nur Jesus der jedes einzelne Gebot perfekt eingehalten hat. Jedes. Und er hat es für uns perfekt eingehalten. Und jetzt dürfen wir aus Dankbarkeit für diese Rettung diese Gebote einhalten. Nicht, weil wir Angst haben, oh, ich schaff's vielleicht nicht, sondern nee, Christus hat es für mich eingehalten, jetzt versuche ich diesen Gott immer mehr zu erkennen. Jetzt versuche ich mit meinen Gebeten diesen Gott zu preisen, mit meinen Liedern diesen Gott zu loben. Ohne Angst, dass ich irgendwie Strafe kriege oder so. Weil Jesus es für uns eingehalten hat. Also eben, ich will nicht sagen, dass wir jetzt eben nicht mehr danach streben sollen, ja, Lieder Gott zu Gottes Ehre zu singen, sondern eben genau das Gegenteil. Weil Christus eingehalten hat, dürfen wir ja diesen Gott ehren. Okay, noch ein dritter und letzter Punkt, und den finde ich sehr schön. Warum will Gott nicht, dass wir Bilder von ihm machen? Weil er von sich Bilder in uns machen will. Gott hat am Anfang von dieser Schöpfung den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen. Das war sein Ziel. Er will, dass nicht wir Bilder von ihm machen, sondern er will Bilder von uns machen. Klar, nach dem Sündenfall ist dieses Bild ganz schön verzerrt worden und vieles hat sich ins Negative gewandelt. Wir sind sündig geworden. Aber wenn wir Christen sind, dann arbeitet Gott an uns. Dann will Gott aus uns ein Meisterwerk machen. Er will alles wegmeißeln, was nicht so aussieht wie Christus. Er will uns immer mehr so machen wie Christus. Ich lese mal dazu 2. Korinther 3, Vers 18, wo genau das so schön rauskommt. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also dieser Gott, er will uns aus uns ein herrliches Bild machen. Er will immer mehr, dass wir so herrlich aussehen wie Jesus. Er will, dass wir eigentlich als seine Ebenbilder in dieser Welt rumlaufen. Wenn andere uns auf der Straße sehen, dann sollen sie in uns einen Hinweis auf diesen herrlichen Gott sehen. Das möchte Gott aus uns machen. Er will von sich Bilder in uns machen. Das ist eine schöne Aufgabe, die wir in dieser Welt tun dürfen. Lasst uns Bilder Gottes sein, anstatt eben Bilder von Gott zu machen oder von ihm zu projizieren. Okay, ich fasse noch alles zusammen. Also Gott hat uns ja in diesem Gebot verboten, jegliches Bild von ihm zu machen. Warum? Es ist einfach auch nicht möglich, dieses Bild zu machen. Wir haben drei Gründe gesehen. Ich habe den ersten Grund gesagt, Gott will souverän über uns herrschen. Er will nicht, dass wir ihn kontrollieren, er will uns kontrollieren. Auch wenn uns mal nicht danach ist, Gott anzubeten, will er doch, dass wir mit ihm leben, für ihn leben, ihn anbeten. Der zweite Grund war, Gott hat ein perfektes Bild von sich in Jesus Christus gemacht. Ihn dürfen wir anschauen, ihn dürfen wir anbeten. Wenn wir ihn sehen, dann sehen wir ja Gott und dann brauchen wir kein anderes Bild mehr. Und der dritte Grund, eben gerade am Schluss, Gott will Bilder von sich in uns machen. Wir dürfen Bilder Gottes sein und ihn in dieser Welt widerspiegeln. Und in der Ewigkeit wird er diese Bilder einmal vollenden. Dann sind wir alle perfekte Bilder Gottes. Gott allein die Ehre dafür. Amen.